haben wir es geschafft. Das kann ich mir nicht oft genug anhören. Oder? Wunderbar. Ja, für jeden, der jetzt einen jungen, schlanken Mann im Anzug erwartet hat, den muss ich enttäuschen. Wie wir schon gehört haben, Mauritz ist erkrankt. Aber ich bin ihm dankbar, dass er dieses Stück Musikgeschichte gesucht und gefunden hat und hinterlassen hat für uns heute und uns daran hat teilhaben lassen. Dieses Orchester, das gab es tatsächlich, war das Portsmouth Sinfonia Orchester. Und hat sich an einem Stück, das eigentlich recht bekannt ist, man konnte so in Grundzügen erkennen, in der Halle des Bergkönigs von Edvard Grieg, soll es ursprünglich gewesen sein, versucht. Und dieses Orchester hat zwei Besonderheiten gehabt oder zwei Aufnahmekriterien oder zwei Bedingungen. Für Profimusiker, die mussten ein Instrument spielen, das sie nicht gelernt hatten, das sie nicht beherrschen. Und alle anderen, die kein Instrument beherrschen, waren herzlich eingeladen, sich eins auszusuchen. Und das Ergebnis haben wir eindrucksvoll vorgetragen bekommen. Und ich bin überzeugt, dass es sogar den einen oder anderen gegeben hat in diesem Orchester, der mit seiner Performance durchaus sehr zufrieden war. Würdest du gern in so einem Orchester spielen? Also jetzt vielleicht mehr als einmal, so Gaude halber. Ja? Wilfried und Gerhard haben in den letzten Predigten die Gemeinde als Orchester ein bisschen vorgestellt oder verglichen. Und so unterhaltsam so ein Orchester, wie wir es jetzt gehört haben, auch sein kann, so macht es doch deutlich, worum es beim Orchester geht oder was für ein Orchester wesentlich ist. Nämlich, dass Mitglieder dieses Orchesters ihr Instrument beherrschen, dass sie das Instrument spielen, das sie gelernt haben, das ihrer Begabung entspricht, dass alle dasselbe Lied spielen und dieselben Noten haben und dass alle auf den Dirigenten sich ausrichten. Und wenn man wenn ihr wisst, wie ein Orchester aufgestellt ist, das ist so im Halbkreis aufgestellt, rund um den Dirigenten und nach hinten werden die Plätze immer höher, sodass alle, die im Orchester spielen, auf den Dirigenten sehen und blicken können, ihn gut im Blick haben. Und in der Gemeinde ist es ebenso. Wir spielen, jeder von uns, ein Instrument. Jeder hat Gaben bekommen. Und wir sollen nach denselben Noten spielen, nach Gottes Wort. Wir haben einen Dirigenten, Jesus, der den Takt vorgibt, der uns den Einsatz gibt, der uns das Lied vorgibt. Und wir sollen unter seiner Führung spielen und leben. Das Bild kann man jetzt noch ein bisschen weiter ausnehmen oder ausreizen. Es kommt aber dann natürlich auch irgendwann an seine Grenzen und hinkt, wie jeder gute Vergleich. Irgendwann dann, wenn wir auch zur Ortsgemeinde kommen, wo es auch wieder eine innere Ordnung gibt. Aber was wir sehen können, ist, dass jeder Musiker ein Orchester, ein ganzes Orchester schräg klingen lassen kann, indem er nicht das tut, was seine Aufgabe ist. Und dadurch hat jeder Musiker Verantwortung für den Klang und die Darstellung des gesamten Orchesters. Und so ist es auch bei uns in der Gemeinde. Es ist nicht egal, wie jeder lebt. Man sagt, ach, ich bin ja eh nur einer von 200. Unser Leben ist Erzeugnis. Unser Leben ist ein Bild, das die Gemeinde, die Gesamtgemeinde mitprägt. Und wir lesen auch im Epheserbrief, im vierten Kapitel, im ersten Vers. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Und in Epheser 2,10, ein paar Verse davor, lesen wir: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und wie es in einem Orchester ist, wir spielen das gleiche Lied, wir haben die gleichen Noten, aber nicht jeder spielt genau das Gleiche. Und Gott gibt jedem Einzelnen eine Partitur, Noten für sein Leben. Das Gemeine ein bisschen daran ist, dass wir nicht die ganze Partitur auf einmal bekommen. Und das ist gerade für Menschen wie mich, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, unbefriedigend und verunsichernd. Wenn ich nicht weiß, was dann kommen wird. Wir sehen meistens nur die nächste Note, den nächsten Schritt. Und es gibt so Phasen, wo wir die Melodie auch gut erahnen können, und desto länger wir mit dem Herrn gehen und desto besser wir ihn kennen, tun wir uns oft einmal leichter vielleicht, die Melodie schon zu erahnen, wo es hingehen wird. Aber dann ist es doch immer wieder ein ganz schräger Ton, der dann daherkommt, der uns unerwartet trifft. Eine Situation, mit der wir nicht gerechnet haben, so wie es gestern am Abend war, als es dann geheißen hat, das Abendprogramm für mich ändert sich. Und manchmal macht es sogar im Nachhinein relativ gleich Sinn, warum der Ton da war, warum die Situation da war. Manchmal aber auch nicht gleich. Manchmal wird es erst dann im Kontext des Gesamten, des großen Ganzen der Gemeinde Sinn machen, wenn wir bei ihm sind. Aber wir dürfen vertrauen darauf, dass Gott für jeden von uns, für jeden einzelnen seiner Kinder eine eigene Partitur geschrieben hat, die perfekt passt zu der Person, die perfekt abgestimmt ist auf deine Persönlichkeit, auf deinen Charakter, auf deine Begabungen. Aber das braucht Vertrauen. Eben Vertrauen, dass Gott gut ist, dass Gott immer gut ist. Auch wenn ein wirklich arg schräger Ton daherkommt. Aber er liebt uns. Kommen wir zum Text von heute. Epheser 4, 7 bis 10. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift: Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Wenn wir uns den Text, der direkt davor anschauen, der davor ist, anschauen, dann sehen wir, da geht es um die Gemeinde. Wir haben uns jetzt die Gemeinde als Einheit in den Predigten davor angeschaut, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde eine Einheit ist, eine Taufe, ein Glaube, ein Herr und so weiter. Und jetzt ändert sich der Fokus ein bisschen auf den Einzelnen. Der Text beginnt: jedem Einzelnen von uns hat Christus an den Gaben gegeben. Und wir werden uns heute, dieser Text von heute beschäftigt sich mit dem Geber der Gaben. Und in Vers 11, in der nächsten Predigt, werden wir dann hören, was es für Gaben gibt. Und dann in den Versen darauf werden wir dann hören und sehen, wozu diese Gaben da sind, was der Zweck der Gaben ist. Und wie man den Text angeschaut habe, dann habe ich ihn voll Erwartung gelesen. Und dann eben in Vers 7 und 8 steht dann, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Ausmaß zugeteilt. Und jetzt kommt's, jetzt kommen die Geschenke. Nein, Paulus schiebt was ein. Und ich frage mich, warum? Aber Paulus will unser Augenmerk auf was anderes richten. Auf jemand anderen, nicht auf uns, sondern auf den Geber der Gaben. Paulus will uns einmal mehr klar machen und letztlich will Gott uns klar machen, weil er hat Paulus die Worte gegeben. Gott will uns klar machen, mit wem haben wir es zu tun. Der, der von Anfang an da war, der alles durchlebt hat, der hinuntergestiegen ist in die tiefsten Tiefen, der alles überwunden hat, der alles durchlebt hat und der jetzt erhöht ist über alles, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und das ist für mich überhaupt nicht greifbar und ergreifbar, was das bedeutet, dass Jesus mit seiner Gegenwart das ganze Universum erfüllt. Meine Gegenwart endet bei meinem Hemd, wo mein Hemd aufhört. Ihr könnt noch ein bisschen was sehen von mir, aber der da draußen steht, da ist dann mit der Gegenwart schon wieder vorbei. Und Jesus erfüllt alles, das ganze Universum mit seiner Gegenwart. Mit dem haben wir es zu tun. Der ist der Geber. Ich habe mich dann auch gefragt, warum schreibt Paulus nicht einfach, Jesus ist der Geber, Jesus ist der Herr und so. Warum zitiert er etwas aus Psalm 68? Und Paulus will uns wieder in die Schule nehmen und ein Stück Weisheit Gottes näher bringen. Ein Stück von seinem genialen Plan, der so in sich greift, in ganz vielen Details, wieder ein Stück ausbreiten. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in der Woche im Hauskreis, als ihr dann Psalm 68 und dann Richter 5 durchgemacht habt. Da kommt man gut an seine Grenzen. Und es war schwierig, da Bezüge herzustellen, oder? Wir haben natürlich ein bisschen einen Startnachteil gegenüber den ursprünglichen Hörern des Briefs, weil wir diesen Hintergrund, diesen jüdischen Hintergrund so nicht haben, so das Alte Testament nicht durchdrungen haben, dass wir wissen, was gemeint ist, diese rabbinischen Lehren nicht gehabt haben, die damals vorgeherrscht haben. Wenn die Frage ist, wer ist im Psalm 68, 19, dieses Zitat des Paulus da nimmt, gemeint mit du, wo dort steht, du bist im Triumphzug zur Höhe hinaufgefahren, hast Gefangene mit dir geführt, Geschenke hast du entgegengenommen von den Menschen, auch von den Widerspenstigen. Gewiss, Gott, der Herr, wird hier wohnen bleiben. Und einige Kommentatoren meinen, Mose ist damit gemeint. In diesem Bild im Psalm, der das Gesetz empfangen hat, das Gesetz, das erst gezeigt hat, wie gefangen wir sind, das erst eine Latte gelegt hat, die gezeigt hat, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, Gott zu nahen. Und die Gaben, da geht es darum, oder soll es darum gehen, dass Gott hat Mose den Auftrag dort gegeben am Sinai zum Bau der Stiftshütte. Und dazu waren Gaben notwendig, diese Stiftshütte zu bauen. Und da waren alle gefragt, auch die Widerspenstigen im Volk. Aber viel wichtiger ist jetzt, was will Paulus, wen meint Paulus damit, wenn er den zitiert? Weil das, was uns auffällt, ist, er ändert dieses Zitat ab. Unter Einfluss des Heiligen Geistes geht es nicht, der Gaben empfangen hat, sondern der Gaben gibt. Und damit ist Jesus gemeint. Jesus ist auf die Erde gekommen, hat die Sünde gefangen genommen und dadurch uns frei gemacht. Er ist erhöht bis an den höchsten Ort, regiert über alles. Alles ist unter seine Füße gelegt, lesen wir im Epheserbrief. Und er wohnt in seinem Geist, mit dem Heiligen Geist, in seinem Leib, in der Gemeinde. Das haben wir schon vor ein paar Wochen uns näher angeschaut. Und das ist das, was beschrieben wird, dass das Geheimnis ist, das vor aller Zeit schon Gott sich ausgedacht hat und dann durch die Gemeinde offenbart hat und das die unsichtbaren Mächte zum Staunen bringen lassen soll. Und das ist ja großartig, oder? Wie Gott sich das alles ausgedacht hat, wie er alles geführt und geleitet hat, sodass es dazu kommt. Okay, das war der Geber der Gaben. Aber was hat er denn gegeben? Oder was gibt er uns denn? Und wenn wir in Vers 7 davon lesen, dass er jedem seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt hat, dann ist damit offensichtlich nicht die Gnade der Rettung gemeint. Denn die haben wir bekommen, und zwar alle im gleichen Maß, als wir von neuem geboren wurden. In dem Moment, als wir geglaubt haben oder begonnen zu glauben, als Gott uns die Augen geöffnet hat, als er uns berufen hat. Und das lesen wir eben auch in Epheser 2,8 noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Gottes Geschenk an alle, die an ihn glauben. Und in Römer 12, Vers 6 lesen wir, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Es ist eine andere Gnade gemeint, sozusagen andere Gaben, nicht die Gabe der Rettung, sondern die Gnadengaben, die Geistesgaben, von denen wir immer wieder reden, die dann aufgezählt werden, zum Teil, nicht alle. Es gibt noch einige mehr, wie wir es an anderen Stellen in der Bibel lesen. Und Gott hat den nicht mit der Gießkanne verteilt oder gewürfelt. Nein, er hat jedem seiner Kinder wohlbedacht Gaben gegeben. So wie wir, wenn wir für unsere Kinder zu Weihnachten Geschenke aussuchen, sagen wir auch nicht, ein Pullover für jeden, one size fits all und passt schon. Na, wir machen uns Gedanken, oder? Was passt zu unserer Tochter, zu unserem Sohn? Was hilft ihr weiter? Worüber freut sie sich? Womit kann sie was anfangen? Und so schenkt Gott das auch, die Gaben, teilt sie zu. Und was das für Gaben sind, das werden wir eben im Detail in den nächsten Predigten hören, da will ich jetzt auch nicht spoilern. Aber wenn wir uns ums Thema Gaben unterhalten, wenn wir von dem Thema Gaben reden, dann sind ein paar Dinge ganz wichtig. Denn das bringt eine Riesenverantwortung für jeden Einzelnen mit sich. Denn mit den Gaben kann man auch sehr gut Missbrauch treiben. Und das sehen wir in der Vergangenheit und in der Gegenwart und werden wir in der Zukunft noch sehen, dass Gaben oft missbraucht werden für eigene Zwecke. Dafür, das eigene Ego zu befriedigen, dafür, dass man besser dasteht vor den anderen, dafür, dass man vielleicht mehr Ansehen bekommt, mehr Macht gewinnt. Und da liegt eine Riesengefahr drinnen. Und wie wir sehen, hat so ein Missbrauch schon vielerorts dazu geführt, dass Gemeinden gespalten wurden, dass Gemeinden zerstört wurden oder dass Gemeinden völlig in die falsche Richtung gelaufen sind. Und dieser Missbrauch aber hat auch wieder dazu geführt, dass man sich vielleicht auch gar nicht damit auseinandersetzen will, dass man gar nicht hingreifen will, von lauter Angst irgendwas falsch zu machen. Das will aber Gott auch nicht. Er hat uns als treuer Verwalter der Gaben eingesetzt. Und sie zu vergraben, ist nicht die beste Art, damit umzugehen. Aber wir stehen als Menschen so doch in der Gefahr, uns selbst im Zentrum zu haben, oder? Und das, was wir haben, was wir geschenkt bekommen haben, die Möglichkeit, die wir haben, auszunutzen, um uns angenehmer und besser und wohler zu machen, uns eine bessere Situation zu verschaffen. Die Welt, der Zeitgeist drängt herein, wo es um maximalen Lustgewinn geht, wo es um den Menschen im Zentrum geht. Und wenn man die Gaben dafür einsetzt, dann können sie zu einer gefährlichen Waffe mutieren. Und das passiert insbesondere dann, wenn wir meinen, eine Gabe zu haben oder eine beanspruchen, die wir gar nicht haben. Oder die, die wir haben, missbrauchen. Zum Beispiel gibt es ein Zitat von Thomas Schreiner, der schreibt: Allzu oft glauben Menschen, dass sie die Geistesgabe der Unterscheidung haben. Dabei haben sie tatsächlich einen kritischen, fehlersuchenden, zynischen und negativen Geist. Sie glauben, sie hätten die Gabe der Unterscheidung, aber eigentlich sündigen sie. Und das könnte man für viele oder für alle anderen Gaben auch sehen, solche Zitate, und finden. Als ich vor, dürfte jetzt ungefähr 15 Jahre her sein, begonnen habe, Gottesdienste zu leiten, war es mir wichtig, dass die Leitung frisch und lustig und professionell und eloquent ist. Und das ist ja auch nicht schlecht. Wir sollen ja unsere Gaben, die wir haben, so gut wie möglich einsetzen, so gut wie möglich entwickeln. Und wir sollen für Gott das Beste geben. Aber meine Motivation oder ein Teil meiner Motivation war falsch. Ich wollte, dass die Menschen denken, das hat er gut gemacht. Das kann aber gut. Und da wird es gefährlich. Weil dann kann sein, dass ich was Gutes, was Wichtiges, vielleicht auch was Unpopuläres nicht sage oder für eine Pointe opfere, die dann Locher bringt. Aber darum geht es eben nicht. Es geht darum, wie wir so oft im Epheser schon gelesen und gehört haben, wir sollen alles machen zum Preise seiner Herrlichkeit. Das geschieht, indem wir Gott Ehre geben und nicht uns für uns die Ehre beanspruchen. Es geht darum, den Leib Christi aufzuerbauen, zu ermutigen, die Gemeinde und die Geschwister stärken, ihnen dienen. Und dieser Gedanke, gefallen zu wollen, den habe ich in mir nach wie vor. Und es ist jedes Mal aufs Neue ein Kampf, den ich da zu kämpfen habe, wo ich beten muss. Und, ja, nur er kann es machen. In mir ist immer eine Kraft, die sagt, du willst, du musst gut dastehen. Und dann nimmt Gott mich immer wieder neu in die Schule. Und so ist heute da zu stehen für mich hochgradig unkomfortabel. Wenn du die Zeit nicht hast, dich gescheit vorzubereiten, und es gab einmal ein Lied von einer Band, das ging, hieß Walk on Water, und so geht es mir gerade, ich gehe am Wasser. Ohne Sicherheitsnetz, das haben wir sowieso nie, aber wir meinen, wir haben es. Und so wird man in die Schule genommen und daran wachsen wir aber. Aber die Gaben sind auch unterschiedlich verteilt und haben einen unterschiedlichen Nutzen. Und es geht um das Zusammenspiel. Und wie vielleicht jemand, der Triangel spielt in einem Orchester, belächelt werden könnte, weil er eben nicht die erste Geige spielt oder keine Ahnung, was es noch für wichtige Instrumente gibt oder scheinbar wichtige. Es ist doch ein ganz wichtiges Element. Wenn es fehlt, fehlt was. Wenn es an der falschen Stelle spielt, hört man es. Und so ist es in der Gemeinde. Die Gaben sind unterschiedlich verteilt. Aber jeder hat eine Aufgabe und im Zusammenspiel kommt dann, so hoffe ich, was deutlich Schöneres heraus, als das, was wir am Anfang gehört haben. Aber in dem Ganzen dürfen wir eins nicht vergessen, nämlich die Priorität. Und wir lesen im 1. Korintherbrief, schreibt uns Paulus in 12,31, bemüht euch um die Gaben, und die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Also wir sollen uns wirklich danach ausstrecken. Wir sollen uns darum bemühen. Und dann schreibt Paulus, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und was kommt nachher? Das Hohelied der Liebe. Und über die Liebe, die so viel wichtiger, viel vorzüglicher ist als jede Geistesgabe. Ohne die, die Gabe keinen Sinn haben, keinen Nutzen haben. Über das haben wir schon in der Predigt von Gerhard gehört. Wir sollen zuerst nach der Liebe streben, mit aller Demut, Sanftmut und Geduld. Und für uns ist, und da nehme ich mich mit ganz rein, die Demut ein wichtiger Punkt, Aspekt. Aber in dem Ganzen, ja, kommen wir dann vielleicht dazu, dass wir sagen, das schaffe ich nicht, das erdrückt uns, oder? Und wir stellen uns die Frage, können wir das schaffen? Ja, und ein paar lächeln schon, ja. Das sind die Kinder, die Eltern mit jungen Kindern, die Bob der Baumeister verseucht sind. Was sagt dann das Team? Ja, wir schaffen das. Aber nicht aus eigener Kraft. Ich aus mir heraus, du aus dir heraus, wir können das nicht. Das ist was, was viel zu groß ist für uns. Und in dem dürfen wir eins nicht vergessen. Und das ist, denke ich, ganz zentral. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, die immer wiedergeboren sind, sind Kinder des Höchsten. Wir sind Königskinder. Du, der du an Jesus glaubst, spielst in einem königlichen Orchester. Du hast in diesem Orchester einen Platz, eine Aufgabe. Du bist nicht unnütz, du bist nicht unbegabt. Du hast eine Aufgabe. Du bist einzigartig, du bist wundervoll gemacht. Und du hast Gottes Geist, der die Weisheit, Liebe und Kraft gibt, den Platz einzunehmen und auszufüllen, den du dir vielleicht selbst nicht ausgesucht hättest und von dem du meinst, ihn nicht ausfüllen zu können aus deiner Kraft, was er stimmt. Wollen wir uns jetzt eine Zeit des gemeinsamen Gebets nehmen? Und es ist gerade ein Zeichen von Gemeinde, von Gemeinschaft, gemeinsam zu beten. Allein kann ich die ganze Woche beten. Und mit den Geschwistern zu beten, das geht nur am Sonntag oder vielleicht einmal im Hauskreis oder wenn man sich sonst trifft. Stehen wir gemeinsam vor Gott und reden mit ihm. Bitten wir füreinander. Bitten wir füreinander, dass Gott in uns mehr Raum bekommt. Dass wir unsere Wünsche, unseren Egoismus immer weiter hinten anstellen. Dass wir Jesus als unseren Dirigenten im Blick haben. Dass wir sein Wort und seinen Willen als Partitur für unser Leben nehmen. Dass wir die Waffenrüstung Gottes, wie wir sie in Epheser 6 beschrieben sehen, anziehen. Und dass der Heilige Geist in uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Weil oft wollen wir doch gar nicht, oder? Und wenn wir es wollen, sehen wir keine Möglichkeit, es zu tun. Aber noch einmal, du bist ein geliebtes Kind des Königs. Und er hat dir seinen Geist gegeben. Keinen Geist der Furcht, sondern einen der Kraft. Einen, der mächtig ist, so mächtig, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Du spielst im Siegerteam. Und beten wir, dass Gott uns zeigt, wo unsere Gaben liegen und wann und wo wir sie einsetzen können. Und all das zur Ehre Gottes. Soli Deo Gloria. Amen. Stellen wir uns in den Gängen zusammen und nehmen uns Zeit zum gemeinsamen Gebet.